So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gürz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Uli, hast du dich schon mal anhand von Apps oder KI, wie zum Beispiel ChatGPT, auf deine Vorlesung an der Uni vorbereitet?
Natürlich nutze ich das hin und wieder. Vorher versuche ich aber selbst nachzudenken, was sozusagen Sinn machen würde. Aber für die Informationsbeschaffung, klar, also das ist eine schöne Ergänzung.
Und im Unterricht, benutzt du da auch irgendwelche?
Ja, also da nehme ich solche Sachen schon wie Kahoot, was so ein Programm ist, wo ich irgendwelche interaktiven Sachen halt dann machen lassen kann. Das mache ich schon, dass das etwas ist, was ich durchaus nutze.
Darum soll es nämlich in unserer heutigen Podcast-Folge gehen und auch natürlich im dazugehörigen Chart der Woche. Die Frage war, ob digitale Lernmittel den traditionellen Unterricht effektiv ergänzen können. Und da sind sich die Deutschen relativ einig. Fast 80% sagen auf jeden Fall.
Ist wirklich eindeutig. Ne? Also auch innerhalb der einzelnen Gruppen relativ ausgeglichen. Also immer so 4 von 5. Etwas mehr die Älteren als die Jüngeren. Die sehen es wahrscheinlich schon als selbstverständlich an. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie bei der Oberstufe meiner Kinder mir das anschaue oder dann bei mir an der Hochschule, da ist es halt eben schon gang und gäbe. Also da ist es jetzt nicht mehr etwas Neues.
Mhm. Und wie erklärst du, dass das dann die Älteren das noch häufiger sehen? Also da sind es eben 85% der über 65-Jährigen, die mehr digitales Lernen erwarten in der Zukunft?
Also ich glaube, dass die das eben neu entdecken. Also dass die jetzt natürlich wahrscheinlich immer ein bisschen hinterher sind im Gegensatz zu der jüngeren Generation, was neue Möglichkeiten angeht. Und die kriegen es natürlich aber auch dann mit durch ihre Enkelkinder meistens, dass es schon etwas ist, dass der Unterricht eben nicht mehr der Frontalunterricht aus den 60er, 70er Jahren ist.
Mhm. Okay. Und du sagtest jetzt gerade eben schon, du benutzt Kahoot an der Uni. Was hast du denn da noch so für Programme? Vielleicht kannst du uns die einmal vorstellen. Ich kenne mich damit gar nicht so gut aus.
Aha. Also hast auch nie hier so Duolingo und Bubble und so für eine neue Sprache? Hast du sowas genannt? Okay. Weil das wären jetzt so die klassischen Lern-Apps, also die individuell genutzt werden, wo man dann durch die Hilfe einer App oder eines Programms eben sich etwas Neues aneignet. Dann, was ich so vorhin erwähnt habe, sind diese interaktiven Acts, ob es jetzt irgendwie Kahoot ist, wie in meinem Fall, oder Quizlet oder wie sie alle heißen, wo ich versuche, als didaktische Möglichkeit was Neues reinzubringen. Und das ist natürlich so bei den Studierenden schon etwas, wo ich mitkriege, dass deren Aufmerksamkeit auf einmal wieder da ist.
Also schon. Also die müssen dann irgendwie Fragen am Smartphone beantworten.
Genau, also es sind irgendwie dann, dass ich die Sachen einschätzen lasse oder dass ich irgendwie eine Tech-Cloud mache, also so eine Art virtuelle Wolke, die ich über den Beamer an die Wand werfe. Was fällt euch jetzt zum Thema Gefahren der Demokratie ein und sollen die mir Begriffe nennen und dann kann ich das danach clustern und kann mit denen weiterarbeiten, kriege ich sie einfach eher dazu.
Und die nutzen dann jeder ihr eigenes Smartphone dafür.
Genau, die kriegen, loggen sich praktisch in dem Programm kostenfrei ein, kriegen einen Code, was gerade die Frage ist, und haben dann eben Zeit, das zu beantworten, darüber nachzudenken. Und das können sie dann halt alleine machen. Manche Sachen mache ich dann auch zusammen, aber das ist schon etwas, was so als didaktische Möglichkeit schon sehr gut ankommt, muss ich wirklich sagen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Dann gibt es natürlich diese ganzen Sachen, wo ich versuche, über digitale Hilfsmittel die eher zu informieren. Also diese ganze Organisationsgeschichten. Ich selbst mache jetzt zum Beispiel Moodle, ist so ein typisches Ding, was wir an der Hochschule haben, wo ich Informationen einstelle, Termine einstelle in Informationen, die dann irgendwie den Unterricht betreffen, aber natürlich auch inhaltliche Sachen einstelle, die sich jeder individuell und nach Bedarf runterholen kann und sich darüber informiert. Also das wäre so für mich ein zweiter Strang. Was ich nicht nutze, sage ich offen, sind diese ganzen Sachen, wo man zusammenarbeitet. Also jetzt Google Classrooms, Teams und sowas. Das ist jetzt ja nicht nur Teams, irgendwie um Videokonferenzen zu machen, sondern bietet natürlich vielfältigste Möglichkeiten. Ich weiß, als meine Kinder in den USA in der Schule waren, dass Google Classrooms da sehr verbreitet ist. Das ist bei uns, glaube ich, weniger. Das sind irgendwelche Datenschutzgeschichten, die da so ein bisschen das hemmen. Das wären so für mich so drei große Kategorien und dann gibt es natürlich noch die ganzen Erklärvideos. Also YouTube und Co. ist ja auch eine Form von didaktischem Hilfsmittel, oder?
Wird es in der Schule oder an der Uni benutzt?
Ich sag schon, jetzt meine, ja, beiden Gruppen glaube ich schon, dass wenn ich jetzt irgendwie sage, stell das anschaulich dar, dass dann mal so ein 120 Sekunden YouTube-Video schon das ein oder andere gut darlegen kann, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, über Overtourism geht und dann irgendwelche Bilder da sind von Venedig, Barcelona oder wo auch immer, wo halt zu viele Touristen an einem Platz sind und was die Herausforderung damit einhergeht. Also ich glaube, dass dadurch verschiedene Sinne angesprochen werden können und dass das hilft, das zu machen. Und das war auch so, was du ganz am Anfang, als du unseren Chart der Woche vorgestellt hast. Das Entscheidende ist ja immer, dass man diese Betonung hat, halt effektiv ergänzen, nicht ersetzen. Ja. Also ich würde es jetzt weder in der Schule noch irgendwie an der Hochschule zu sehen, dass es irgendwie der Ersatz ist. Es ergänzt halt einfach den traditionellen Unterricht.
Ja, also es macht für mich auch total Sinn. Also man muss natürlich digitale Kompetenzen fördern und das geht natürlich am einfachsten, indem man sie in den klassischen Unterricht integriert, sodass es dann eben ein normaler Umgang damit ist, der auch eine zunehmend digitalisierte Welt vorbereitet.
Ja.
Man kann es natürlich da nicht einfach komplett rauslassen und was wir jetzt auch schon in anderen Podcasts besprochen hatten, neben einer Medienkompetenz zu Inhalten, geht es natürlich auch um eine Medienkompetenz zum Medium an sich. Wie häufig nutzt man das und so weiter und so fort. Das ist natürlich wichtig, dass sowas eben in der klassischen Schulbildung auch stattfindet.
Das stimmt. Und das ist natürlich die eine Möglichkeit, also dass man es erstmal hat. Was ich aber generell als große Chance wirklich auch sehe, ist dieses, dass man es ein Stück weit individualisiert, personalisiert. Dass es einfach auf die eigenen Bedürfnisse runtergebrochen wird. Das finde ich halt was Schönes.
Ja, man kann es halt ein bisschen mehr auch an Interessen festmachen. Also der Lehrer hat ja plötzlich die Möglichkeit, der eine interessiert sich für die Raumfahrt und der kann dann Texte über Raumfahrt beantworten, ne? Oder anhand dessen Fragen auch in Mathe und in allen anderen Fächern kann ja individuell zugeschnitten sein. Gerade jetzt bei kleineren Kindern, glaube ich, ist das schon etwas, was ja deutlich mehr motiviert. Und später ist es natürlich auch einfacher, verschiedene Lerngeschwindigkeiten abzufangen.
Absolut. Ja.
Also ich muss ja nicht, der Lehrer muss ja den Unterricht gar nicht mehr vorbereiten in dem Sinne, sondern es kann ja KI-basiert, jeder hat seinen individuellen Lerntrainer, der genau sieht, heute brauchst du ganz schön lange für die Aufgaben, ich mache sie mal ein bisschen einfacher, damit die Motivation bleibt oder derjenige ist schon deutlich weiter. Warum muss der sich jetzt hier langweilen, kriegt er nochmal ein paar schwierigere Aufgaben, die aber auch zum Thema passen.
Genau, also man holt die Leute bei ihren Bedürfnissen und bei ihrem Kenntnisstand ab.
Ja.
Zusätzlich natürlich auch hast du diese ganze Flexibilisierung da ja auch irgendwie mit drin. Also du kannst flexibel sagen, ich will es heute von zu Hause machen, ich will es morgen irgendwie in der Bahn machen. Also Zugänglichkeit, Flexibilisierung sind, glaube ich, auch große Punkte, dass es einfach überall und zu jeder Zeit möglich ist, diese Sachen zu nutzen. Das finde ich schon gut.
Und das fördert am Ende ja auch den Lernerfolg.
Absolut.
Weil man natürlich eben gar nicht mehr so viel verpasst und versäumt, weil man motiviert bleibt.
Ja, und weil ich halt auch immer dieses unmittelbare Feedback bekomme. Ne? Also ich habe irgendwas gemacht und kriege eine Resonanz und muss jetzt nicht irgendwie eine Woche drauf warten und jetzt irgendwie die Klasse, keine Ahnung, 38 Kinder in der Klasse drin, bis ich dann irgendwie ein individuelles Feedback bekomme, kann es dauern oder kriege ich gar nicht. Da habe ich natürlich schon dann in manchen Bereichen einfach die Möglichkeit, das schneller, unmittelbarer zu kriegen, was motivieren kann.
Was wir natürlich bei Social Media als kritisch gesehen haben mit diesem schnellen Dopamin, das kann man natürlich beim Lernen auch sicher zunutze machen.
Absolut, ja. Also es hat halt da zwei Seiten, das muss man ganz klar sagen. Nun wollen wir natürlich, klar, das sind einerseits die Vorteile und Möglichkeiten, aber vergessen dürfen wir natürlich auch nicht, es gibt schon auch einige Herausforderungen, ne?
Da muss ich natürlich als erstes an den Datenschutz denken, wahrscheinlich in Deutschland.
Da hast du recht. Also das ist ja auch vorhin das Beispiel, was ich sagte, Google Classrooms wäre bei uns, glaube ich, in Deutschland nur schwer denkbar, weil da zu viele Bedenken sind. Aber natürlich auch solche Sachen, ist es für jeden zugänglich? Also hat jeder irgendwie die Möglichkeit, das zu machen? Was du eben angesprochen hast, dieses Dopamin, finde ich natürlich auch ein Stück weit, ist eine Gefahr, das natürlich auch ablenken kann. Also höre ich noch wirklich zu, oder will ich nur irgendwie das spielerische Element im Vordergrund haben? Also muss man natürlich auch eine gute Balance finden, darum ja immer auch Ergänzung, kein Ersatz.
Ja.
Und was ich aber als größte Herausforderung ansehe, von mir selbst angefangen bis hin zu vielen Kollegen, glaube ich, aber dann auch runter auf andere Bereiche, die Schulung von Lehrkräften. Mhm. Das ist einfach etwas, ich merke selbst bei meinen Studierenden, die sind oftmals so viel weiter und besser und schlauer da als ich. Das muss man natürlich auch dranbleiben und sich selber ermahnen, dass man das
hinkriegt. Braucht man dann zukünftig überhaupt noch Lehrkräfte oder sind es dann eher Lernbegleiter vielleicht? Weil sie das Wissen in dem Sinne gar nicht mehr vermitteln, sondern das machen dann eben total personalisierte Computer, sondern sie begleiten nur dabei.
Also es hängt, glaube ich, wirklich immer davon ab, um welche Inhalte es geht. Also wenn ich jetzt so, weiß nicht, Statistik 1 und 2, ob ich noch an jeder Uni da 3 Professorenstellen für brauche, die das irgendwie näher bringen. Oder ob ich den einen didaktisch klug geschulten habe, der es dann irgendwie per Zoom-Teams irgendwie generell vorstellt. Das kann man durchaus drüber reden. Bei anderen Sachen, glaube ich, ist es begrenzter. Mhm. Da ist natürlich schon dieses gemeinschaftliche Lernen und auch das ist natürlich auch ein richtiger Beruf. Also das kann man ja auch nicht mehr eben wegnehmen.
Ja, okay, dann ist es vielleicht die Frage, in welchen Bereichen. Ne? Also jetzt sagen wir mal Grundschule, weiterführende Schule. Mhm. Da sind vielleicht eben noch das Soziale ist da ja auch noch sehr wichtig. Aber wenn es dann um das lebenslange Lernen geht, du sagtest vorhin Sprach-Apps oder Fortbildung in Unternehmen, Sicherheitsschulung.
Total. Und sowas. Da sehe ich es halt als Riesenmöglichkeit halt auch an. Also wie toll waren früher Volkshochschulen und wie haben sie funktioniert, um irgendwie eine neue Sprache zu lernen. Aber heute gibt es eben oftmals Schwierigkeiten, die Kurse vollzukriegen, weil sie nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen und die Leute das lieber im Bus lernen wollen oder abends im Bett lernen wollen. Mhm. Und da das Programm zu haben, was mir dabei hilft, ist doch eine tolle Weiterentwicklung. Also das würde ich wirklich nicht verteufeln.
Ja.
Über was wir noch nicht gesprochen haben, was du vorhin aber sagtest, ist natürlich ChatGPT und Co., ne?
Mhm, genau. Da ist natürlich irgendwie, da sehe ich die größte Herausforderung aufgrund von den ganzen Fake-Infos.
Das stimmt. Also das ist sicherlich auch, was ich zum Beispiel mit meinen Kindern, aber auch mit meinen Studierenden wirklich sage, ihr müsst lernen, ChatGPT und Co. zu nutzen. Also fragt kritisch nach, was ist die Quelle gewesen, wie kann man es noch sehen, gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Also das nicht einfach hinzunehmen, denn man darf hier nie vergessen, also ChatGPT steht ja für Chatbot Generated Pre-Trained Transformer, also dass das erstmal der Chatbot nur gemacht hat und jetzt nicht irgendwie der Faktor Mensch das überprüft hat. Also es ist ein klassisches KI-Geschichte und da muss man natürlich schon auch immer aufpassen, wie du sagst, dass da die Quelle richtig ist, dass es keine Fake News sind und du kannst ChatGPT relativ schnell und eindeutig halt zu Fehlern hinbringen. Also da muss man schon lernen, damit umzugehen.
Genau. Man nennt es ja auch Prompten, also so die richtigen Begriffe einzugeben, damit natürlich auch etwas Sinnvolles am Ende bei rauskommt, genau das, was man braucht.
Andererseits natürlich aber auch wieder, wenn wir jetzt ChatGPT, wenn ich das jetzt für mich selber zum Beispiel sehe, es ist halt erstmal toll, dass ich es überall und jederzeit habe. Also so eine Weiterentwicklung von Wikipedia, könnte man es ja ein bisschen ketzerisch sagen. Es dient der Ideenfindung. Man hat schon mal den ein oder anderen neuen Gedanken dabei, den man dann eben natürlich selber weiterentwickeln muss. Und ich sage es ganz offen, wenn ich so meine Studis sehe, die mir oft Texte einreichen, in Zukunft wird es wahrscheinlich auch ein Stück weit dahin gehen, dass solche Programme dann wieder gegenchecken, ist es eigentlich selbst durchdacht und selbst geschrieben oder ist es wieder nur die KI gewesen? Also geht ja dann auch in die andere Richtung, was natürlich dann auch was Positives ist.
Ja, das heißt für die Zukunft, es bleibt eine Ergänzung.
Ich glaube, eine wertvolle. Also wirklich jetzt auch nicht, dass man es irgendwie kleiner redet, wie es ist, sondern es ist halt eine wertvolle Ergänzung, aber eben kein Ersatz zum traditionellen Unterricht für mich. Es schafft neue Möglichkeiten, neue Methoden des Lernens, des Lehrens werden da auch mit integriert. Also insofern kann man das durchaus eben nicht nur negativ sehen, sondern auch als große Möglichkeit.
Ja, also ich tatsächlich sehe es auch wirklich als große Möglichkeit, das Lehren und Lernen zu individualisieren.
Ja.
Weil das sehe ich jetzt, wenn ich wirklich an Schulen denke oder auch an Fortbildung, dass es sehr, sehr schwierig ist, so den individuellen, persönlichen Touch da reinzubekommen. Weshalb viele dann vielleicht auch sagen, ah nee, das ist nichts für mich. Und dadurch könnte das ja dann doch was für jemanden werden, weil wir haben ja auch schon eine Podcast-Folge zum lebenslangen Lernen gehabt.
Das stimmt. Also, da passt es super rein.
Genau.
Also insofern die Chancen nutzen, die Risiken minimieren. Das wäre so, ich sagen würde, in die Richtung muss es gehen.
Okay, in dem Sinne.
Macht's gut, bis nächste Woche.
Ein bisschen bilden. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.